Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich bei euch sein kann und viel Spaß in diesem Podcast. Wir haben eine gute halbe Stunde und die ist gefüllt mit tollen Sachen. Ich habe Post von Martina für euch, ich habe ein großartiges Buch, was ich fast nicht gelesen hätte. Ich habe einen Gast, den ich immer wieder so gerne bei mir habe, das ist der Bestsellerautor Arno Strobel. Der hat ein neues Buch geschrieben, das sorgt für meterhohe Hühnerhaut, wie man hier so schön sagt. Also Gänsehaut am ganzen Körper, wenn man über dieses Thema nachdenkt, da verschwindet einfach ein Wohnmobil spurlos von der Bildfläche und wird erstmal nicht mehr gefunden. Passieren schreckliche Sachen in den Zollern von Arno Strobel. Aber deshalb sind sie ja so gut. Außerdem gibt's natürlich die Promi-Welt. Ich habe einen Fernsehtipp, der ganz fantastisch ist. Und einen Spruch, der auch fantastisch ist. Und mein Freund Arne Waag, der ist natürlich auch dabei. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Buch in dieser Woche, das mich richtig gepackt hat. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hat mich wirklich fasziniert. Ich habe mich noch ganz lange damit beschäftigt und ein schöneres Kompliment kann man einem Buch wahrscheinlich gar nicht machen. Shelley Reed, Soweit der Fluss uns trägt, ist bei Bertelsmann erschienen und da liegt geschützt am Fuß der mächtigen Berge Colorados, umgeben von weiten Wäldern, da strömt der Gunnison River an einem kleinen Städtchen, an Iola, vorbei. In den 40er Jahren lebt man hier in karger Abgeschiedenheit. Die 17-jährige Victoria versucht nach Kräften ihrer Familie die früh verstorbene Mutter zu ersetzen. Doch mit dem Tag, an dem ein geheimnisvoller Fremder ihren Weg kreuzt, wird nichts mehr so sein, wie es war. Bald ist Victoria gezwungen, alles, was ihr nah und wichtig ist, aufzugeben und in die Wildnis zu fliehen. Hier muss sie ums Überleben kämpfen, um ihr eigenes und um das ihres ungeborenen Kindes. Die ersten Sätze. Stell dir vor, was wabernd auf dem schwarzen Grund eines Sees liegt. Müll, vom Fluss angespült oder von den Schiffen geworfen, zersetzt sich, bis er zerfranst ist. Schmollmündige Fische, weit weg vom Angelhaken schwimmend, Atmung und Bewegung untrennbar. Seegras, geschmeidig tanzend wie unbeobachtete Frauen. Stell dich an den Rand eines Sees. Lass die kleinen Wellen träge nach deinen Schuhen schnappen und stell dir vor, wie nah du an einer Welt bist, die so still und fremd ist wie der Mond, unerreichbar für Licht und Wärme und Geräusche. Es ist eine fantastische Sprache und es ist ein fantastisches Buch. Es ist ein Buch so atemberaubend wie die Natur, die es beschreibt, also Colorado. Es ist die Geschichte einer Frau, die alles zu verlieren droht, was sie liebt und trotzdem die Kraft findet, weiterzumachen. Dank dieser tiefen Verwurzelung mit ihrer Heimat. Ich kann es euch nur empfehlen. Shelley Reed, Soweit der Fluss uns trägt, ist bei Bertelsmann erschienen und zwar als E-Book, als gebundenes Buch, als Hörbuch und als MP3-CDs. Und wenn ihr jetzt denkt, das hört sich so ein bisschen nach der Gesang der Flusskrebse an, nee, ist es nicht, es ist anders, aber natürlich hat es was von dieser Natur. Das ist das, was die beiden gemeinsam haben, aber jedes für sich ist natürlich großartig. Ganz großartig ist auch noch was anderes in dieser Woche und da ist die Post von Martina heute wie gemacht für. Liebe Sommerferien, ja, es war toll. Wir waren unterwegs, wir sind geschwommen, wir haben gespielt, wir haben dem Regen zugeguckt, wir haben Wanderungen gemacht, gelesen, getobt, aber jetzt ist gut. Es waren wundervolle 6 Wochen, aber jetzt freue ich mich wirklich auf die Schule und dabei liebe ich meine Tochter über alles. Und trotzdem ist es manchmal gut, wenn man ein bisschen Abstand voneinander hat. Ferien sind wundervoll, aber die Zeit, wenn die Freundinnen da sind, wenn die Schule die Kinder auslastet, wenn man sich so richtig aufs Wochenende freut, wenn Ausschlafen Luxus ist, das ist auch wundervoll. Und ich weiß, dass ganz viele Eltern mir jetzt zustimmen und die meisten Kinder wahrscheinlich auch. Auch unsere Kinder sind soziale Wesen und brauchen einander. Corona hat uns das gezeigt, nochmal, wie sehr die Kinder sich brauchen und in den Ferien ticken die Uhren nun mal anders. Und Eltern zerreißen sich zwischen Kinderbetreuung für 6 Wochen finden, Urlaub machen, selbst mal ausspannen und Nachwuchsbespaßung. Deshalb fand ich übrigens die Pfingstferien so toll. In Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg gibt es die dann ab 2026 nicht mehr. was wieder für elendlange Weihnachtsferien sorgen wird, mit denen niemand eigentlich was anfangen kann. Das ist mal wieder ziemlich weit von den Familien weggedacht. Aber was soll ich sagen? Die Kultusministerien, ich sage jetzt besser nichts mehr. Aber zurück zu euch, liebe Sommerferien. Danke, dass ihr da wart und ich freue mich auf nächstes Jahr mit euch. Und ich freue mich auch auf meinen Alleine-Kaffee am Montagmorgen. Liebste Grüße, eure Martina. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt denken, boah, ist die herzlos. Nee, bin ich gar nicht. Ich finde, es bringt nur das auf den Punkt, was ganz viele Eltern gerade heute am Wochenende nochmal so durchmachen. So dieses, hey, noch durchhalten, noch 2 Tage, der Countdown läuft, yeah, Sektflasche auf. Mein Freund Arne Waag hat keine Kinder, deshalb kann er da nicht mitreden, aber wir werden ein anderes Thema finden, da bin ich ganz sicher. Ich habe eben, als ich ihn anrief, wie jede Woche festgestellt, dass er die einzige Telefonnummer hat, die ich tatsächlich auswendig kann. Das heißt, also meine Freundin Petra kann ich noch, ist mir eingefallen.
Und ach so, da, ja, das ist also, wie ist denn die Nummer von der Freundin Petra?
Das sag ich nicht.
Sag doch mal.
Nee, das sag ich jetzt
sag,
nicht.
Sag, womit fängt sie an?
0172.
Aha.
Mhm. Aber, ja, weißt du, das Schlimme war, ich kann noch nicht mal die Telefonnummer meines Mannes auswendig. Und ich hatte mich irgendwann mal ausgeschlossen. Mein Schlüssel lag leider im Auto und ich hatte so ein bescheuertes Auto, was sich dann komplett zugemacht hat. Und ich stand da in the middle of nowhere und musste irgendwie zu einem Café laufen und sagen, darf ich bitte mal ihr Festnetz benutzen? Hä? Die muss jemand anrufen. Da habe ich meine Freundin Petra angerufen und gesagt, ruf meinen Mann an. Ich weiß dessen Nummer nicht auswendig.
Und Petra kennt die Nummer von deinem Mann
auswendig? Nein, aber die hat sie in ihren Kontakten. Dann konnte sie natürlich anrufen. Aber es ist krass, oder? Früher konnte ich mindestens 30 Telefonnummern auswendig. Als wir noch Wählscheiben hatten.
Ja, ich wollte gerade sagen, und weil du auch aus so einem Dorf kommst, wo ja die Zahlen immer nur so dreistellig waren.
Nein, ich konnte auch nachher Handynummern auswendig. Aber das brauchst du ja alles mehr. Ich glaube, wir verblöden, Arne. Ehrlich. Nee, wirklich.
Was machst du jetzt, ein Telefonnummernattest?
Ja, weil wir uns nichts mehr merken müssen. Wir können mit dem Navi überall hin. Also du brauchst dir keine Strecke mehr merken, wir brauchen uns keine Nummern mehr merken, wir merken uns auch keine Passwörter mehr, weil die notieren wir dann wahrscheinlich irgendwo.
Und du hast ja 1, 2, 3, 4.
Ja, ich habe 87 oder so. Und für jeden Versandhandel ein neues. Das ist
ja, das
echt
stimmt.
Irre. Aber weißt du, ich glaube einfach, wir werden doof in der Birne. Ich sag schon immer zu meinem Mann, schalt doch mal das Navi an. Du fährst mit dem Navi zum Bäcker. Warum? Der ist bei uns im Ort. Der Bäcker. Da sagt er zu mir, falls da mal ein Stau ist.
Ja.
Sagt das Navi mir, dass da ein Stau ist. Ich so, alles klar, okay.
Ja. Ist der Bäcker bei dir im Dorf nicht direkt gegenüber?
Das so ungefähr.
Was ist denn da los bei
ja,
euch?
Ja, da könnten auch Staus sein bei uns, du. Da ist so viel los. Welche Nummer kannst du auswendig?
Von meinen Eltern, die ist nämlich ganz einfach.
Sag mal.
Die besteht nur aus 1, 2, 3, 4 und 5.
Ja,
fünf
okay.
Zahlen das meiste ist das Gleiche.
Okay, dann probieren wir jetzt diese ganzen Varianten durch und landen nachher bei Frau Waag.
Ja.
Ich habe ja die Nummer von deinen Eltern.
Ach.
Ja. Ich telefoniere auch schon mal heimlich mit deiner Mutter. Und wir tauschen uns aus.
Ja.
Okay, mein Schatz, bis nächste Woche kannst du meine Nummer auswendig.
Ja, ich bin nächste Woche übrigens in Dänemark.
Ja, dann kannst du sie in Dänemark auswendig. Danke. Ich freue mich.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
Also jetzt mal unabhängig vom Arne, ich finde das schon auch irgendwie beängstigend, ne? Es gibt Töpfe, die für uns kochen, Autos, die für uns fahren. Wir müssen eigentlich überhaupt nichts mehr selber machen. Bücher, die wir uns vorlesen lassen. Eigentlich ist es sehr bequem geworden, unser Leben. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht, Freunde. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Promi-Welt und da war in dieser Woche einiges los. Ganz viel Sorgen habe ich mir diese Woche um Udo Lindenberg gemacht. Um den macht man sich irgendwie in letzter Zeit viel Sorgen, weil er immer mal wieder krank ist. 77 ist er und eigentlich wollte er letzte Woche am Samstag eine ihm gewidmete Ausstellung in der Rostocker Kulturhalle besuchen, in der Kunsthalle. Aber er ist krank und bereits die Eröffnung am 1. Juni hat er abgesagt und jetzt schon wieder. Und so langsam munkelt man in den Kreisen, dass es ihm tatsächlich nicht wirklich gut geht. Er lässt sich immer weniger blicken in der Öffentlichkeit. Zeit. Er besucht keine Veranstaltungen mehr. Man sieht ihn nicht mehr in dem Atlantic Hotel, in dem er wohnt, in Hamburg. Auch da ist er manchmal so aufgekreuzt, so wie Kasper aus der Kiste und alle so, boah, der Udo. Ist ganz still geworden um ihn und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass das da nichts Ernstes ist. Ernst ist es leider bei einem Promi-Paar, was ich sehr toll finde, bei Daniel Aminati und seiner Frau Patrice. Die sind seit April 22 verheiratet und das ist die härteste Zeit ihres Lebens im Moment. Der Fernsehmoderator Daniel, der kämpft zusammen mit seiner Frau gegen schwarzen Hautkrebs. Der hat sie betroffen und jetzt plant das Paar einen Kraftbonus. Sie wollen ihr Eheversprechen nochmal erneuern, in großer Runde, wahrscheinlich auf Mallorca, so wie es vor der Erkrankung geplant war. Daniel sagt, wenn meine Frau wieder gesund ist, werden wir eine traumhafte Hochzeit feiern. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass das ganz bald der Fall ist. Erinnert ihr euch noch an Tutti Frutti? Also ich meine Generation erinnert sich daran, weil das war echt legendär. Eine Nacktkultshow, könnte man fast schon sagen. Tutti Frutti. Da waren so Mädchen als Früchte. Also es war so ein blödes Gewinnspiel um diese Mädchen als Früchte. Ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, wie es ging. Fakt ist, das könntest du heute nicht mehr machen. Also ich meine, wenn man sich schon über den Bachelor aufregt und die Frauen, die sich da zum Horst machen oder Horstin, dann ist Tutti Frutti also jenseits jeglicher Vorstellungskraft heute. Aber Fakt ist, die Erdbeere von Tutti Frutti, das ist auch noch so hart gewesen, man hat diese Mädchen nie mit Namen genannt, sondern hat immer nur gesagt, die Erdbeere, die Himbeere, die Banane, die Aprikose, total frauenverachtend, ehrlich. Also die Dame, die Erdbeerfrucht trug, heißt Elke Janssen und die pendelt so zwischen Los Angeles und Hannover, die ist jetzt 56 und der geht es eigentlich ziemlich gut. Allerdings musste sie jetzt vorm Amtsgericht stehen. Die hat nämlich Schlangenlinien gefahren im Kreisverkehr und nur durch Ausweichen konnten andere Autofahrer einen Crash verhindern und die Polizei stellte fest, dass die kleine Erdbeere 0,46 Promille Alkohol im Blut hatte und Spuren des Beruhigungsmittels Diazepam. Das war natürlich nicht so klasse. Und jetzt muss ein Amtsgericht entscheiden und die hat jetzt 11 Monate Fahrsperre und 2000 Euro Strafe. Also, wenn ihr mal in den Genuss kommt und sie nicht kennt, dann guckt mal bei YouTube oder sonst irgendwo und guckt euch an, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Fernsehtipp. Boah, da habe ich einen Film für euch, der wirklich sehr, sehr faszinierend ist. Eigentlich ist das ja so ein Winterfilm. Jetzt sind wir ja noch lange nicht im Winter. Wir sind ja noch nicht mal im Herbst. Wir sind im Spätsommer. Also alle, die jetzt schon von Herbst reden, vergesst es. Meteorologisch hin oder her, für mich ist jetzt hier Spätsommer. Aber der Film, auch egal wann er kommt, er ist großartig. Ihr müsst ihn euch angucken. Ich stelle ihn euch mal vor. Es gibt ja so Filme, die brauchen nicht viel, um bei dir sowas wie so eine Urangst auszulösen oder so ein absolut ungutes Gefühl. Das kann der Schauplatz sein, das kann die Filmmusik sein, das können die Schauspieler sein oder natürlich die Story. In dem Film, den ich euch heute vorstelle, in dem stimmt einfach alles, um dieses ungute Gefühl zu schaffen. Das finstere Tal heißt der Film. Bauer Brenner und seine Söhne tyrannisieren Ende des 19. Jahrhunderts ein von der Welt abgeschottetes Alpental, bis ein Fremder namens Greider auftaucht. Der selbstbewusste Mann aus Amerika will über den Winter hier logieren, um Fotografien anzufertigen. In Wahrheit aber hat er mit Brenner noch eine Rechnung offen. Also, das ist eigentlich ja so ein Heimatfilm, ne? So ein alpiner Heimatfilm. Aber es ist überhaupt nichts davon. Es ist so tief, so böse zwischendurch, so, wo man denkt, ich kann das jetzt nicht mehr sehen, weil es schon echt brachial ist und atemberaubend und es geht um eines der größten Gefühle, was Menschen haben können, neben Liebe und Hass, nämlich Rache. Und wer das nicht verpassen will, der sollte sich das angucken. Das finstere Tal kommt nächste Woche Freitag auf Dreisat und dann natürlich in der Dreisat Mediathek. Mein Gast der Woche steht in den Startlöchern und es gibt kaum einen Thriller-Autor, über den ich mich mehr freue als über diesen. Arno Strobel ist bei mir. Hat ein neues Buch rausgebracht. Der Trip heißt es. Es ist so frisch, dass man noch die Druckerschwärze riechen kann. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, lieber Arno.
Hallo Martina.
Ich freue mich, dass du bei mir bist und es ist ein so fantastisches Buch. Als ich ausgepackt habe, habe ich dir sofort geschrieben und habe gesagt, mein Gott, das Cover. Das ist so schön. Diese Farben, so Herbstfarben und dann dieses wie so ein Zielfernrohr ausgestanzt. Hör mal, da haben die sich aber echt Mühe gegeben, oder? Wahnsinn.
Ja, allerdings. Also man hat im Vorfeld im Verlag zusammengesessen, hat sich wirklich überlegt, was können wir denn dieses Mal mit dem Cover Tolles machen? Und diese Sache mit diesem Zielfernrohr hat sich ja eigentlich angeboten. Ne? Wenn man sowas schon auf dem Cover hat, dass man das dann ausstanzt und dann was Besonderes draus macht. Also ich finde es wirklich, es ist mega gut gelungen.
Diesem Buch, Der Trip, geht eine Geschichte voraus, an die kann ich mich noch gut erinnern. Sie passierte letzten Sommer. Erzähl mal, wie das war. Was ist passiert? Wie kam es eigentlich zu der Idee des Buches?
Na, wir waren mit unserem Wohnmobil auf dem Weg nach Spanien in Urlaub, haben uns natürlich sehr gefreut auf diesen Urlaub. Allerdings sind wir nur bis kurz hinter Dijon gekommen. Da ist uns abends ein Reh vors Auto gesprungen, leider. Das Tier war auch sofort tot. Und unser Wohnmobil leider Gottes auch. Es war also tatsächlich ziemlich beschädigt, sodass wir auf keinen Fall weiterfahren konnten. Wir hatten dann 3 Stunden ungefähr gebraucht, bis wir jemanden da hatten, der uns abschleppen konnte mit dem Wohnmobil. Und dieser Abschleppvorgang, das war der eigentliche Grund, warum es dieses Buch gibt. Wir sind von der Autobahn runter und durch Gegenden gefahren. Einfach Wald, Wiese, keine menschlichen Ansiedlungen, nichts. Es wurde immer düsterer, immer dunkler. Mittlerweile wurde es tatsächlich dunkel. Wir hatten kein Netz. Mhm. Nina sagte irgendwann zu mir, Mensch, wo bringt der uns denn hier hin? Und ich sagte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der sprach kein Englisch, der sprach nur Französisch. Meine Französischkenntnisse, ja, sind rudimentär. Auf jeden Fall war es recht schwierig, uns zu verständigen. Irgendwann landeten wir dann in einer weit abgelegen, in einer Werkstatt, einer Citroën-Werkstatt, hinter Zaun. Und also es war auf jeden Fall ganz bizarr, so dass ich an diesem Abend noch zu Nina gesagt habe, weißt du was, Nina? Man ist ja immer auf der Suche nach Ideen. Also wenn man so auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, wie wir gerade, dann muss ich da ein Buch draus machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
Es ist ein großartiges Buch geworden, in dem es eben auch um so ein, ja, ums Campen auch geht, um ein Wohnmobil. Wir erklären gleich noch genau, worum es geht. Du bist ja auch ein großer Fan von Campen, also von Wohnmobil.
Ja.
Ich null. Ich war früher mit meiner Freundin Ina auf Campingplätzen. Ich habe schon nicht geschafft, zum Klo zu finden und bin immer in die falsche Richtung gelaufen. Ich sag mir bitte, was ist so toll? Ist es dieses Freiheitsgefühl, was man hat?
Ja, also es kommt bei uns natürlich ein gravierender Aspekt noch mit hinzu. Ich bin jetzt gerade wieder gestartet zur Lesereise. Die geht jetzt 2,5 Monate weit über 40 Termine und fast alle Termine bedeuten Übernachtungen in Hotels. Das heißt, wir haben, und im Frühjahr kommt die nächste Lesereise. Ich mache jetzt 2 pro Jahr. Das heißt, ich habe im Jahr locker 70, 80 Hotelübernachtungen. Da bin ich im Urlaub gar nicht so furchtbar scharf auf Hotel. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, man ist mit einem Wohnmobil sehr, sehr frei. Man hat überhaupt keine Verpflichtung. Man muss morgens zum Beispiel nicht spätestens um 9:30 am Kaffeetisch sitzen, weil man sonst kein Frühstück mehr bekommt. Nein, man kann dann frühstücken, wenn man Lust hat, draußen in der Sonne oder auch nur einen Tasse Kaffee trinken, kann den Tag starten, wie man möchte, wann man möchte und kann sich treiben lassen. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, Camping bedeutet, die eigene Verwahrlosung als Urlaub zu bezeichnen. Ich fand den Spruch auch sehr, sehr schön. Also ein bisschen was ist dran, wobei ich Verwahrlosung in dem Moment tatsächlich positiv besetzen würde und nicht negativ.
Genau. Arno, erzähl mal, worum geht es im Trip?
Na, es sind im Grunde genommen 2 Teile. Ein ganz kleiner Teil und das ist genau das, was ich eben erzählt habe. Einem meiner Protagonisten passiert nämlich genau das. Er wird abgeschleppt. Nur ab dem Moment, in dem sie in dieser Werkstatt ankommen, ändert sich dann Fiktion und das, was tatsächlich passiert ist, Gott sei Dank. Er verschwindet nämlich. Er verschwindet spurlos. Es gibt einen Zeitsprung. 2 Jahre später, er hat eine Schwester. Seine Schwester weiß noch immer nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie glaubt einfach fest daran, dass er noch am Leben ist, obwohl Polizei ihr ganz klar sagt, also das ist ziemlich unwahrscheinlich. Der ist damals da wahrscheinlich irgendwo ermordet worden und verscharrt worden oder ähnliches. Auf jeden Fall, sie möchte das nicht glauben. Plötzlich taucht in der Nähe von Oldenburg ein Serienkiller auf. Und zwar hat er sich darauf spezialisiert, auf Campingplätzen Leute umzubringen. Scheinbar wahllos und ziemlich grausam auch. Es taucht ein Zeuge auf, der ihn beschreiben kann. Aufgrund dieser Beschreibung wird ein Phantombild angefertigt. Und als Evelyn, die als forensische Psychologin für die Polizei arbeitet, als Evelyn dieses Phantombild in die Hände bekommt, stockt ihr im wahrsten Sinne des Wortes der Atem. Dieses Phantombild hat eine unfassbare Ähnlichkeit mit ihrem Bruder.
Das ist so eine gute Geschichte und ich liebe solche Geschichten, die so irgendwo in the middle of nowhere spielen. Und da ist Frankreich natürlich großartig. Ich war jetzt selber in der Bretagne, das ist so weitläufig wie sonst nirgendwo, finde ich, in Europa. Da musst du sonst nach Australien oder Neuseeland, sonst glaubt dir das ja keiner. Also ich meine, ja, dieses Verschwinden mit einem ganzen Wohnmobil quasi, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Diese Geschwister-Szene auch. Hast du Geschwister?
Nein, ich bin Einzelkind.
Das Einzelkind. Diese Bruder- und Schwesternummer, diese Schwester, die nicht aufgibt und nach ihrem Bruder sucht und egal was kommt, sie glaubt einfach, dass der noch lebt. Was hat dich da inspiriert, weil du keine Geschwister hast?
Na gut, ich denke, eine solche innige Beziehung hat man zum Beispiel auch zu seinen Eltern. Habe ich zumindest auf jeden Fall. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wenn das mit meiner Mutter passiert wäre. Vor einigen Jahren noch, als sie noch fidel war, als sie noch sehr fit war. Was das mit mir gemacht hätte und in diesen Situationen, wenn ich Evelyns Emotionen beschrieben habe, habe ich tatsächlich versucht, mir genau das vorzustellen. Keine schöne Vorstellung, ganz bestimmt nicht. Aber es hat mir tatsächlich geholfen, das beschreiben zu können. Und ich stelle es mir einfach schlimm vor. Ich stelle es mir wirklich schlimm vor. Und ich habe mir bewusst als Beruf für Evelyn eine Psychologin ausgesucht, weil ich diese Fallhöhe haben wollte. Auf der einen Seite ein Mensch, der wirklich mit allen möglichen Emotionen klarkommt, der beruflich mit allen möglichen Emotionen zu tun hat und vor allen Dingen gelernt hat, Dinge sachlich einzuordnen, wird plötzlich selbst mit einer solchen privaten, persönlichen Geschichte konfrontiert, dass alles, was sie beruflich weiß, im Privat plötzlich weg ist. Das hat mich gereizt in der ganzen Sache auch.
Dieser Thriller ist sehr weiblich, finde ich. Das kenne ich so von dir nicht so. Und das hat mich total fasziniert, weil du hast das großartig gemacht. Ich finde das immer sehr schwer, wenn man sich in das andere Geschlecht denkt, quasi. Aber das hast du so toll gemacht. Ist dir das schwer gefallen?
Nein, verblüffenderweise ist es mir gar nicht schwer gefallen. Also ich habe, als ich mit diesem Buch begonnen habe, habe ich mir fest vorgenommen, es ein bisschen anders aufzuziehen als die meisten meiner anderen Thriller. Ich möchte einfach vermeiden, dass man sagen kann, kennt man eine, kennt man alle. Ich möchte einfach diese Form vermeiden, in der jedes Buch von mir gegossen wird. Das möchte ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe es jetzt mal ein bisschen anders an. Da kam mir eine weibliche Protagonistin natürlich ganz, ganz recht. Und ja, tatsächlich, wahrscheinlich habe ich es geschafft, meine weibliche Seite so ein bisschen rauszukehren.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Das ist aber auch für einen selbst, wenn man schreibt, toll, weil man was Neues macht.
Ja.
Weil man nicht immer alle Register zieht, die man so schon kennt, sondern man macht das ganz neu und das ist dir so gut gelungen. Ich habe dieses Buch verschlungen. Ich meine, okay, das hört sich jetzt so an, als hätte ich die anderen doof gefunden. Gar nicht. Aber dieses ist sehr besonders. Evelyn ist kaputt, die trinkt, die zieht durch Kneipen, die ist hart, die lässt niemand an sich ran. Und trotzdem ist da dieses Weiche, dieses Verletzliche in ihr. Das hat mich total fasziniert. Was hat dich an ihr fasziniert?
Es ist tatsächlich diese Fallhöhe. Ne? Es ist diese Fallhöhe zwischen ihrem Beruf der forensischen Psychologin, in dem sie wirklich darauf getrimmt ist und gelernt hat, Emotionen einschätzen zu können und sachlich an solche Dinge ranzugehen, nichts an sich persönlich ranzulassen. Das wäre natürlich fatal. Und dann tatsächlich diese private Erfahrung, die das alles ad absurdum führt und die sie plötzlich mit Situationen konfrontiert, die sie beruflich nicht mit beruflichen Aspekten einfach nicht erfassen kann und wo sie nicht mit beruflichen Vorsätzen herangehen kann. Also man zieht ihr quasi den Boden unter den Füßen weg. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema in meinen Büchern, nicht deswegen bei einer Frau, sondern allgemein bei Opfern oder Protagonisten, dass es der in Anführungszeichen Otto Normalverbraucher ist, der plötzlich mit einer Situation konfrontiert wird, mit der er einfach nicht mehr klarkommt. Sowas mag ich. Das habe ich bei der Evelyn dann natürlich auch sehr ausgelebt.
Ich muss das jetzt fragen, weil ich wollte sie kaum loslassen. Kannst du dir vorstellen, mehr über sie zu schreiben? Weil mir fehlt die schon ein bisschen.
Ich weiß es nicht. Also ich habe es auf jeden Fall, ich habe sie nicht angelegt, damit sie nochmal auftauchen kann. Aber ich kenne das von mir. Ich habe das manchmal, dass mich ein Protagonist oder eine Protagonistin über Jahre irgendwo im Hinterkopf begleitet und plötzlich muss ich sie wieder hervorziehen. Ich habe das schon mal gemacht mit Bernd Menkow nach mehreren Jahren. Also warum nicht? Ich sage grundsätzlich nicht nein.
Zu Gast in meiner Sendung heute ist der Bestsellerautor Arno Strobel. Der hat ein neues Buch geschrieben, Der Trip bei Fischer erschienen. Ein großartiges Buch. Ich mag alle Bücher von Arno. Ich habe alle gelesen und sie stehen bei mir fein aufgereiht. Das habe ich nur bei ganz wenigen leider, weil ich auch viel E-Books lese. Aber dieses hier ist so besonders und hat mich so getoucht, um nicht den Begriff von Herrn Lanz angefasst zu bemühen. Lieber Arno, wo du gehst mit diesem Buch jetzt auf Tour, du bist in 40 verschiedenen Städten, Plätzen. Was ist da überall dabei? Ist das so eine komplette Querbeet-Tour oder?
Ja, das ist kreuz und quer durch die Republik tatsächlich, also von Norden nach Süden, Westen nach Osten. Und tatsächlich sind über 40 Veranstaltungen in 40 verschiedenen Locations. Ich freue mich sehr darauf. Heute ist die erste Veranstaltung war vorgestern, die Premiere bei uns in Eil. Mhm. Und jetzt bin ich heute Abend in Hannover, morgen Abend dann im Saarland und so geht's weiter. Mhm. Bis Mitte November tatsächlich sind wir jetzt unterwegs. Ich freue mich sehr drauf. Nach dem relativ einsamen Vorgang des Schreibprozesses immer wieder schön dann rauszukommen und Menschen zu treffen und mit Menschen zu reden. Es ist einfach eine tolle Sache, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue.
Ich habe das eben schon gesagt und das zieht sich so durch unser ganzes Gespräch heute. Das Buch ist anders, sehr weiblich geschrieben. Man hat ja immer so ein bisschen Schiss, bevor das nächste Buch rauskommt, ob es das denn trägt, ob es das schafft. Und jetzt ist das so besonders. Du sagst selbst, es ist anders.
Ja.
Hattest du Schiss? Oder hast du es? Weil jetzt kommt es ja gerade, ist ja gerade erst da.
Ja, gestern bei ET, Erscheinungstermin. Ja, in gewisser Art und Weise schon. Man fragt sich natürlich vorher immer, wie du das aufgenommen hast, was du tust. Und gerade dann, wenn du ganz bewusst mal ein bisschen was anderes machst, stellt man sich die Frage natürlich noch mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch mehr polarisieren wird als die meisten meiner anderen Bücher. Ich glaube sehr wohl, dass es viele meiner Leserinnen und Leser geben wird, die so denken wie du, dass sie sagen, Mensch, das ist toll, das gefällt mir richtig gut. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es mit Sicherheit auch einige Leserinnen und Leser geben wird, denen meine anderen Bücher besser gefallen haben, eben weil das jetzt ein bisschen anders ist. Aber dieses Risiko gehe ich gerne ein, weil dafür finde ich dann vielleicht wiederum Menschen, denen meine anderen Bücher gar nicht gefallen haben und die jetzt sagen, Mensch, das ist das erste Buch, das mir richtig gut gefällt.
Also, hat alles immer zwei Seiten. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist, also es ist jetzt auch nicht so anders. Wir sagen immer, es ist so anders, aber
Nein.
Es sind Nuancen. Es sind Nuancen. Mir sind sie aufgefallen, aber ich kenne auch alle, deshalb vielleicht wirklich. Und mir hat Evelyn gefallen, deine Hauptfigur. Die habe ich sehr ins Herz geschlossen. Es war mir ein Fest, lieber Arno. Wir sehen uns bestimmt auf der einen oder anderen Lesung. Ich wünsche dir eine schöne Lesetour und ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch.
Herzlichen Dank, liebe Martina, und vor allen Dingen danke, dass ich wieder einmal bei dir sein durfte.
Was für ein schönes Gespräch mit Arno. Und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr irgendwann in die Gelegenheit bekommt, Arno Strobel lesen zu hören, dann geht dahin. Das ist nicht so eine Lesung, wie man sie so kennt. Da wird nicht stundenlang vorgelesen, sondern das ist eine Kontaktaufnahme mit dem Publikum, also mit euch. Und das macht er so toll und er lässt einen so tief gucken in sein Leben, in seine Arbeit als Autor, in seine Ideen, in seine Gedanken, dass das richtig Spaß macht. Das ist so eine richtig schöne, ja, so ein Ping-Pong-Spiel zwischen ihm und dem Publikum. Wer also Arno Strobel lesen hören kann, der sollte hingehen. Alle Lesetermine findet ihr auf seiner Internetseite. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal informieren. Ich habe jetzt noch den Spruch der Woche für euch und der ist wunderschön. Wenn du dich das nächste Mal hässlich fühlst oder abwertest, erinnere dich an diese japanische Sage. Die Sage sagt, dass dein Gesicht dasjenige der Person ist, die du in einem vorherigen Leben am meisten geliebt hast. Das ist schön, oder? Ich wünsche euch, dass ihr eine fantastische Zeit habt, bis wir uns wieder hören. Wenn ihr wollt, klickt ihr auf Folgen oder Abonnieren in diesem Podcast, dann werdet ihr immer erinnert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt. Ansonsten können wir uns auch gerne auf Radio Salü hören, jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr. Und bis wir das tun, also bis wir uns wieder hören, egal wo und wann, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.